Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, die heutige Predigt verkündigt euch das Wort Gottes aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 1 bis 13. Wir lesen aber, um den Zusammenhang zu verstehen, schon ab Kapitel 6, Vers 53. Grundlage der Predigt werden aber, wie gesagt, Kapitel 7, die Verse 1 bis 13 sein. Wir hören das Wort Gottes. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie zum Land Genezareth und legten dort an. Und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn sogleich, durchliefen die ganze umliegende Gegend und fingen an, die Kranken auf den Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschung von Bechern und von Krügen und ehernem Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten: Warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht: Das Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Waschung von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen: Trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Denn Mose hat gesagt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so: Wenn jemand zu Vater oder zu Mutter spricht, Korban, das heißt, zur Weihgabe ist es bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. So hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Liebe Gemeinde, in den letzten beiden Predigten aus der Markus-Reihe ging es darum, wer Jesus ist. Wir haben gesehen im 6. Kapitel, wie Jesus sich am Ufer des Sees Genezareth einer Volksmenge gezeigt hat als der König der Welt. Es war eine Volksmenge, die ihn eigentlich zu einem irdischen König erheben wollte, weil sie sich davon erhofft haben, dass er ihnen irdisches Brot geben würde. Brot, das sie satt machen sollte. Aber Jesus hat ihnen klargemacht, dass er nicht irgendein irdischer König werden wollte, der eine politische Revolte gegen den König Herodes anhetzen sollte, sondern er wollte ihnen zeigen, wer er wirklich ist. Der König der Welt, der das Brot vom Himmel geben kann. Kurz darauf hat er sich seinen Jüngern offenbart, in der Nacht, in der sie auf dem Boot über den See Genezareth gerudert sind, als der Gott Israels, als der Gott des Alten Testaments. Er ist an seinen Jüngern in der Nacht vorbeigegangen, wie Gott an Mose vorbeigegangen ist am Berg Horeb, so ist er an ihnen in ihrem Boot vorbeigegangen. Man nennt das eine Theophanie, eine Gotteserscheinung. Er hat sich ihnen als Gott zu erkennen gegeben. Das, was uns die Heilige Schrift in Kapitel 6 gelehrt hat, war, wer Jesus ist. Auf mehreren Ebenen wurde uns die Frage beantwortet, was die Identität dieses Mannes ist. Und die letzten Verse, die wir gerade gelesen haben, die Verse 53 bis 56, die bilden eine Art Abschluss zu diesen vorangehenden Ereignissen. Hier wird noch einmal berichtet, wer Jesus ist, derjenige, der die Kranken heilen kann, die nur den Saum seines Gewandes berühren müssen, um gesund zu werden. Und dann fängt Kapitel 7 an. Um den Zusammenhang noch besser zu verstehen, müssen wir auch darauf achten, dass in Kapitel 7 ab Vers 24 nochmal ein ganz anderes Thema auftritt. Nämlich, ab dort geht Jesus in das Gebiet der Heiden. Er geht nach Syros, nach Tyros und Sidon und bringt dort seine Botschaft zu den Heiden. Und die Verse, die wir nun behandeln, die Verse 1 bis 23, das sind die Verse der nächsten beiden Predigten aus dieser Reihe, liegen genau dazwischen. Und in diesen Versen spricht die Heilige Schrift zentral zwei Themen an. Nämlich einmal hat es damit zu tun, es hat immer damit, also nein, es hat zweimal damit zu tun, wie die Juden sich unrechtmäßig von den Heidenvölkern abgrenzen, aber einmal dadurch, wie sie das Gesetz Gottes falsch verwenden und einmal dadurch, wie sie ihre Reinheit falsch verstehen. Heute geht es um Ersteres. Es geht darum, wie die Juden das Gesetz Gottes falsch gebraucht haben. Und ich verkündige heute das Wort Gottes deshalb unter dem Titel Die durch Menschen gemachten Gebote und das Wort Gottes. Und ich habe drei Punkte. Erstens, die durch Menschen gemachten Gebote ersetzen Demut durch Selbstgerechtigkeit. Das sind die Verse 1 bis 4 in Kapitel 7. Zweitens, die durch Menschen gemachten Gebote ersetzen gottgefällige Anbetung durch vergeblichen Gottesdienst. Das sind die Verse 5 bis 9. Und drittens, die durch Menschen gemachten Gebote ersetzen Gehorsam gegenüber Gottes Wort durch Scheinheiligkeit. Das sind die Verse 10 bis 13. Also noch einmal, die durch Menschen gemachten Gebote ersetzen Demut durch Selbstgerechtigkeit, 1 bis 4. Die durch Menschen gemachten Gebote ersetzen gottgefällige Anbetung durch vergeblichen Gottesdienst, die Verse 5 bis 9. Und die durch Menschen gemachten Gebote ersetzen Gehorsam gegenüber Gottes Wort durch Scheinheiligkeit, 10 bis 13. Kommen wir zu meinem ersten Punkt, die durch Menschen gemachten Gebote ersetzen Demut durch Selbstgerechtigkeit. Dazu lese ich noch einmal die Verse 1 bis 4 aus Kapitel 7. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschung von Bechern und Krügen und ehernem Geschirr und Polstern. Vor etwa 2 Jahren, also vor 2 Jahren an Heiligabend, habe ich in meiner Familie, im engsten Kreis meiner Familie, eine Andacht gehalten. Ihr müsst dazu wissen, meine Familie ist nicht gläubig. Ich bin der einzige Christ in meiner Familie. Und ich habe versucht, ihnen in dieser Andacht zu zeigen, dass die einzige Möglichkeit, die sie haben, um vor Gott gut dazustehen, um vor Gott gerecht dazustehen, Christus ist, der stellvertretend für uns gestorben ist. Ich habe versucht, aufzuzeigen, dass wir als Menschen böse sind von Geburt an und dass wir einen Retter brauchen. Weil wir mit allen Dingen, die wir tun, niemals vor Gott gerecht werden können. Mein Bruder unterbrach mich damals und sagte zu mir, dass er das Problem gar nicht versteht. Weil er würde doch seine Familie versorgen, er würde doch seine Steuern zahlen, er würde auch immer wieder mal Geld spenden. Was würde Gott denn noch wollen? Wie kann er denn ein böser Mensch sein? Wie könnte er denn noch besser werden? Und wenn wir solche Aussagen hören, dann schmunzeln wir vielleicht ein wenig, weil viele von uns in christlichen Gemeinden aufgewachsen sind. Wir wissen, dass seine Familie zu versorgen und seine Steuern zu zahlen zwar gut ist, aber uns vor Gott nicht in einen rechten Stand bringt, wir vor Gott deshalb nicht gerecht werden können. Es ist ja auch offensichtlich, das sind ja nicht mal Bestandteile der 10 Gebote. Und trotzdem dachte mein Bruder, er könnte sich mit diesen Handlungen seine eigene Gerechtigkeit aufrichten. Und das mit Hilfe eines Gesetzes, das nicht mal Gottes Gesetz ist. Und nicht nur das. Er wollte sich damit nicht nur vor Gott als gerecht darstellen, er wollte sich auch abgrenzen von denen, die keine Steuern zahlen und ihre Familien nicht ausreichend versorgen. Und hat quasi die Frage gestellt, was soll Gott denn über die denken? Sollte Gott denn auch die retten können? Die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit von Jesus machten das ganz ähnlich. In Vers 1 lesen wir sogar, dass die Schriftgelehrten extra aus Jerusalem gekommen sind, um Jesus gemeinsam mit den Pharisäern zu begutachten. Aber auf was achteten sie hier? Was war ihnen wichtig? War ihnen wichtig, dass Jesus das Alte Testament, das echte Wort Gottes, die Gebote, die Gott am Berg Sinai gegeben hatte, richtig auslegt und lehrt? War es ihnen wichtig, dass Jesus das Volk Gottes zur Umkehr zum Herrn bewegt? Aber die Heilige Schrift gibt uns hier ein ganz anderes Zeugnis über diese Gruppe von Pharisäern und Schriftgelehrten. In Vers 2 lesen wir, wie sie beobachten konnten, dass einige von Jesus' Jüngern hier mit ungewaschenen Händen ihr Brot gegessen haben. In den Versen 3 bis 4 wird uns dann erklärt, dass es bei den Pharisäern und Juden üblich war, nicht zu essen, wenn man sich nicht zuvor die Hände gewaschen hat. Doch wir erfahren es auch, dass es nicht nur die Hände sind, die sie sich gewaschen haben. Sie mussten ganze rituelle Reinigungen vollziehen. Wenn sie zum Beispiel vom Markt kamen, dann mussten sie komplett untertauchen in einem Bad, das speziell dafür bereitet war, ein sogenanntes Mikwe-Bad, in dem sie komplett untertauchten. Und sie haben auch ihre Becher gewaschen, poliert, ihre Krüge, ihr Geschirr, sogar ihre Polster, weil alles, was sie berührten, sie eventuell unrein hätte machen können. Und das ist es, worauf die Pharisäer und Schriftgelehrten hier achten. Sie achten darauf, ob Jesus und seine Jünger sich beim Essen die Hände waschen. Und aus Lukas 11 wissen wir, da hat nämlich Jesus auch schon mal mit einem Pharisäer gegessen, dass Jesus selbst sich nicht beim Essen immer die Hände gewaschen hat. Wir wissen auch, dass seine Jünger sich nicht die Hände gewaschen haben, denn das lesen wir hier. Und wir müssen verstehen, dass es hier nicht um Hygiene geht, sondern es geht um Religion. Doch wie meine ich das? Wir lesen im Alten Testament, dass Gott sehr wohl Waschungen verordnet hat, dass er sehr wohl Händewaschen verordnet hat. Zum Beispiel mussten im dritten Buch Mose Aaron und seine Söhne sich waschen, bevor sie die priesterlichen Gewänder anziehen durften. Aus dem zweiten Buch Mose wissen wir, dass Priester sich die Hände und die Füße waschen mussten, bevor sie in die Stiftshütte gehen durften, um das Feueropfer darzubringen. Mit dem besonderen Zusatz, dass sie sterben würden, wenn sie sich nicht vorher waschen würden. Dieses Waschen hatte tatsächlich etwas damit zu tun, dass die Priester sich reinigen mussten, um eine gewisse rituelle Reinheit zu haben, um sich von Unheiligem abzugrenzen. Solche Sachen finden wir öfter im Alten Testament. Zum Beispiel waren menstruierende Frauen unrein, dass man nicht mit ihnen schlafen durfte in der Zeit, in der sie Menstruation hatten, weil einen das unrein machen würde. Es gab also eine Vorstellung von gewisser ritueller Reinheit. Und die Priester, die sollten sich in ihrem Dienst besonders abgrenzen, besondere Absonderung haben von unreinigen, von unreinen Dingen, von unheiligen Dingen. Und was haben die Pharisäer jetzt gemacht? Sie haben diese Gebote aus dem Alten Testament genommen, die Gottesgebote waren, und sie schufen andere Gebote dazu. Während im Alten Testament, im Wort Gottes, nur gesagt wurde, dass die Priester sich für den Priesterdienst reinigen sollten, verlangten die Pharisäer, dass alle Israeliten sich immer reinigen sollten. Und sie erfanden dazu ganz perfide Kategorien von verschiedenen Reinheitsstufen und verschiedenen Unreinheitsstufen, die alle gar nicht so im Wort Gottes zu finden sind. Sie haben sich vorgestellt, dass wenn man bestimmte Dinge berührt, man unreiner ist, als wenn man andere Dinge berührt. Dinge, die von Flüssigkeiten verunreinigt wurden, sind unreiner als Dinge, die durch Berührung von anderen Menschen verunreinigt wurden und so weiter. Also ganz viele Kategorien. Und warum taten sie das? Was war ihre Motivation jetzt dafür? Ihre Motivation war nämlich gar nicht so anders als die Motivation, die mein Bruder hatte, um anzuführen, dass er immer seine Steuern zahlt und seine Familie versorgt. Die Pharisäer wollten eine äußerlich sichtbare Reinheit aufweisen. Sie wollten sich von den Unreinen abgrenzen und sie wollten damit am besten noch vor Gott gerechtfertigt dastehen. Der Gedankengang, den sie hatten, der ist ungefähr folgender. So wie bei uns, derjenige, der seine Steuern nicht zahlt und auf seine Familie nicht acht gibt, Gott nicht gefallen kann, so kann es ja auch der nicht, der seine Becher nicht poliert. Oder? Sie taten so, als ob die Heilige Schrift sagen würde: Reinige deine Becher, auf dass es dir wohlergehe und du deinen Magen nicht verdirbst. Sie taten so, als ob es ein echtes Gebot aus dem Alten Testament wäre. Aber das ist es natürlich nicht. Und die Pharisäer taten dennoch so. Und wie nannten sie das? Sie nannten das die Überlieferung der Ältesten oder der Tradition der Alten. Aber was bedeutet das, die Überlieferung der Ältesten? Die Vorstellung war damals, dass Mose am Berg Sinai nicht nur ein schriftliches Gesetz von Gott erhalten hat, wie wir es hier in der Bibel finden, sondern sie glaubten daran, dass Mose auch ein mündliches Gesetz von Gott erhalten hat. Eine Tradition, die von Josua über die Propheten bis zu den Rabbis der Pharisäer weitergegeben wurde. Und Teil dieser Tradition war eben auch das Händewaschen. Natürlich ist das nicht passiert, aber diese Tradition, von der sie glaubten, dass sie auf Mose zurückgehen würde, die wurde den Juden so wichtig wie das Wort Gottes selbst. Sie machten sich menschengemachte Gebote, die sie auf die gleiche Ebene wie das Wort Gottes stellten. Aber es war nicht das Wort Gottes, sondern es waren Gebote, die Menschen gemacht hatten und die zu nichts anderem da waren, als den Pharisäern als Bestätigung dafür zu dienen, wie toll sie waren, weil sie ihre Becher polierten. Man muss sich das mal vorstellen. Israel war das einzige Volk auf der ganzen Welt, das dem Gott sein Wort offenbart hat am Berg Sinai. Und trotzdem machten sie sich noch eigene Gebote dazu, um sich irgendwie vor Gott gerecht fühlen zu können, durch ein Gesetz, das er noch gar nicht mal gegeben hat. Es ist wichtig, dass wir verstehen, worum es hier geht. Das Problem ist nicht das Gesetz Gottes. Das Problem ist, dass die Pharisäer besessen davon waren, noch mehr Gebote zu schaffen, die nichts waren als durch Menschen gemachte Gebote. Und diese Gebote, die sie sich zusätzlich gemacht haben, um irgendwie eine Gerechtigkeit vor Gott sich aufzurichten, die füllten ganze Regalmeter von Büchern, nachdem man sie aufgeschrieben hatte. Sie haben sich Regalmeter von Büchern an Extrageboten geschaffen. Vielfache Bände von Talmuds und Mishnas und Midrashim. Das sind Bücher, die die Juden geschaffen haben, die diese Gebote beinhalteten. Das füllt eine ganze Bibliothek aus. Die Menschen waren wie besessen davon, neue Gebote zu schaffen. Und wir denken jetzt vielleicht, das ist wirklich schlimm. Und Gott sei Dank ist es bei uns anders. Gott sei Dank messen wir unseren Stand vor Gott nicht daran, wie wir unsere Hände waschen. Gott sei Dank halten wir uns immer an das Gebot Gottes. Aber ist es wirklich so? Machen wir nicht auch manchmal den gleichen Fehler, den die Pharisäer hier gemacht haben? Und errichten uns unsere eigenen Gebote, um unsere Demut durch Selbstgerechtigkeit zu ersetzen. Die Bibel sagt uns, dass wir nur durch Glauben an Jesus Christus gerecht werden können. Die Heilige Schrift geht sogar noch viel weiter. Das heißt, durch den Propheten Jeremia, dass alle unsere Bemühungen, irgendetwas zu leisten, was vor Gott gut wäre, gerecht wäre, vor Gott ist das blutige Tampon einer Frau. Das Einzige, was Gott an uns jemals gut finden wird, ist das, was Christus für uns getan hat. Er liebt uns wegen Christus. Er hat uns unsere Schuld vergeben wegen Christus. Und er gibt uns ewiges Leben wegen Christus und nicht wegen uns. Aber Moment mal. Gott weiß doch, dass wir jeden Sonntagmorgen früh aufstehen, um in den Gottesdienst zu fahren, wenn unsere Mitschüler oder die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, ausschlafen, um nachher gemütlich mit ihrer Familie frühstücken zu können. Gott weiß doch, dass ich hier im Anzug stehe, während ich predige, während manche meiner Kommilitonen aus dem Theologiestudium es nicht mehr schaffen, sich ein Hemd anzuziehen. Gott weiß doch, dass es bei uns in der Gemeinde bei jedem Prediger so ist und wir deshalb irgendwie ganz besonders tolle Christen sind. Überhaupt. Unsere Lehre ist manchmal so gut, dass wir pro Woche noch dreimal lügen als fünfmal. Das muss Gott doch sehen. Er muss doch wissen, dass es irgendetwas gibt, was uns besonders macht. Immerhin legt er so einen hohen Standard an uns an, dass wir uns doch eigentlich ganz okay schlagen, oder? Und zusätzlich dazu bin ich noch ordentlich angezogen. Machen wir uns nicht oftmals etwas vor? Machen wir nicht oftmals den gleichen Fehler? Wir schaffen uns zusätzliche Kategorien zu dem Wort Gottes, in denen wir uns irgendwie besser bewerten als andere. In denen wir mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, wir sind trotzdem noch irgendwie besser als ihr. Wir richten uns eine Gerechtigkeit auf, die nicht existiert. Und das nicht mal durch das Wort Gottes, sondern durch irgendwelche zusätzlichen Kategorien. Ich will nicht sagen, dass diese Kategorien schlecht sind. Es ist gut, dass man beim Predigen einen Anzug anhat. Und es ist gut, dass man sonntags morgens aufsteht, um zum Gottesdienst zu fahren. Aber das bringt uns vor Gott nichts. Das Einzige, was uns vor Gott etwas bringt, ist Christus. Paulus schreibt im Galaterbrief, dass uns das Gesetz Gottes gegeben wurde als Zuchtmeister auf Christus hin. Was bedeutet das? Dass wir Menschen durch das Gesetz erkennen sollen, dass wir einen Retter brauchen. Das Wort Gottes soll uns zur Demut führen und uns die Notwendigkeit eines Erlösers vor Augen malen. Wir haben einen ganz essentiellen Teil des Wortes Gottes nicht verstanden. Wenn wir uns zusätzliche Gebote ausdenken, die uns helfen sollen, keinen Retter mehr zu brauchen in irgendeinem Bereich unseres Lebens oder weniger einen Retter zu brauchen. Das ist es nämlich, was die Pharisäer getan haben. Eigene menschliche Gebote aufzurichten, führt zu Selbstgerechtigkeit. Das Gesetz wollte die Reinheit für Priester, um zu zeigen, dass Gott anders ist, dass er heilig ist, dass er abgesondert ist. Und um zu diesem heiligen Gott hintreten zu können, müssen auch wir heilig sein. Und was hilft uns dabei? Hilft es uns dabei, dass wir unsere Becher geputzt haben? Oder dass ich hier im Anzug stehe? Nein. Das Einzige, was uns hilft, uns diesem heiligen Gott nähern zu können, ist Christus. Die Reinheit der Priester ist somit schon ein Bild auf Christus. Ein Bild darauf, wie wir gereinigt werden durch den Glauben an Christus, um wirklich ein Volk von Priestern werden zu können. Um wirklich zu Gott hintreten zu dürfen. Unser Leben als ein Dankopfer darbringen zu können. Lasst uns nicht den Fehler machen, den die Pharisäer gemacht haben. Und glauben, dass wir zusätzliche Gebote aufrichten könnten und so das Wort Gottes irgendwie einhalten könnten. Wenn wir nämlich unsere Hände und unsere Becher und unsere Polster gewaschen haben, dann sind wir noch lange nicht rein. Dann tropfen wir noch immer wie ein blutiges Tampon. Wenn ich hier vorne im Anzug stehe, dann predige ich noch lange nicht Gottes Wort. Wenn wir unsere Steuern zahlen, dann haben wir noch lange nichts getan, was in Gottes Augen gerecht wäre. Ganz im Gegenteil, wenn wir uns darauf verlassen, dass wir unserer Selbstgerechtigkeit irgendetwas erarbeiten würden, dann ist unser Gottesdienst vergeblich. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Die durch Menschen gemachten Gebote ersetzen gottgefällige Anbetung durch vergeblichen Gottesdienst. Das sind die Verse 5 bis 9. Die lese ich auch nochmal. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Waschung von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben sich natürlich daran gestört, dass Jesus und seine Jünger sich nicht an die Tradition der Alten gehalten haben. Sie konfrontieren Jesus daher mit einer Frage in Vers 5. Warum wandeln dann Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten? Aber warum stört es denn die Pharisäer, dass Jesus und seine Jünger das taten? Denn hätten sie ja noch mehr Leute gehabt, von denen sie sich abgrenzen konnten, auf die sie mit dem Finger zeigen könnten und sagen, wir sind besser als die da. Wir waschen unsere Becher. Wir müssen verstehen, dass die Einhaltung solcher Vorschriften, die Juden ganz speziell von Heiden abgegrenzt haben, besonders wichtig für die Pharisäer waren. In ihrer Vorstellung verkörperten die Pharisäer die Elite des Volkes Israel. Und das Volk Israel gehörte zu dem Gott Israels, zu dem Herrn, zu Jahwe. Und dieser Gott war ein heiliger und ein abgesonderter Gott. Und sie wollten genauso heilig und abgesondert sein. Und sie mussten daher auch alles daran setzen, besonders heilig und abgesondert zu sein. Ich habe vorhin kurz gesagt, dass ab Vers 24 von Kapitel 7 Jesus in das Gebiet der Heiden gegangen ist, um dort auch seine Botschaft zu verkündigen. Das Zusammentreffen mit den Pharisäern hier ist kein Zufall. Die Heilige Schrift will uns zeigen, dass die Pharisäer nicht nur nicht verstanden haben, dass sie vor Gott nicht gerecht werden können, dass die Pharisäer nicht nur nicht verstanden haben, dass sie vor Gott nicht gerecht werden können, sie haben auch nicht verstanden, dass Gott sein Heil auch zu den Heiden bringen will. Das hat er ja aber schon zu Abraham gesagt und sich da seine Propheten immer wiederholt. Doch die Pharisäer wollten damit nichts zu tun haben. Sie wollten sich reinigen und absondern von den Heiden. Und die erste Hälfte der Antwort Jesu in den Versen 6 bis 8 fällt daher besonders hart aus. Während die Pharisäer sich für die Reinen und Heiligen hielten, entlarvt Jesus sie als Heuchler. Während die Pharisäer dachten, dass sie das Volk Gottes in ganz besonderer Weise wären, durch ihre ganzen menschengemachten Gebote, Gott besondere Ehre bringen würde, antwortet Jesus ihnen hier mit einem Zitat aus dem Propheten Jesaja. Und er sagt: Dieses Volk ehrt mich mit Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie ihre Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und er nennt ihnen auch den Grund für diese Aussage. Jesus nennt ihnen auch den Grund in Vers 8, weil sie die Gebote Gottes verlassen haben und durch menschengemachte Gebote ersetzt haben. Was Jesus hier sagt, ist die absolute Infragestellung jeglicher Daseinsberechtigung der Pharisäer. Fast alles, was die Pharisäer taten, den ganzen Tag lang, war sich irgendwie über dieses mündliche Gesetz Gedanken zu machen, sich über Traditionen Gedanken zu machen und sich irgendwie reinzuhalten. Und es war nicht nur ihre falsche Hoffnung auf Gerechtigkeit vor Gott, sondern es war auch die Ursache dafür, dass sie im Volk einflussreich waren. Das Volk folgte den Pharisäern in dem, was die Pharisäer taten. Deswegen haben wir gelesen, dass es Sitte bei den Pharisäern und bei fast allen Juden war. Doch was am allerschlimmsten ist, was Jesus hier zeigt, was am allerschlimmsten ist, dass der Gottesdienst der Pharisäer vergeblich ist. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich. Jesus entlarvt hier die Pharisäer und ihr allergrößtes Problem. Ihre menschengemachten Gebote machen sie nicht reiner vor Gott. Er zeigt auf, dass es ihre Herzenshaltung ist, die sie wirklich unrein macht. Weil ihr Herz fern ist von Gott und nur auf das gerichtet ist, was sie selbst ganz unabhängig von Gott an Reinheit erreichen können, durch ihre menschengemachten Gebote. Sie geben vor, durch irgendwelche Ersatzleistungen, nämlich diese Tradition der Alten, vor Gott rein sein zu wollen, obwohl ihr Herz fern ist von Gott. Und genau diese Haltung, die macht sie zu Heuchlern. Jesus benutzt hier die Stelle aus dem Propheten, um zu zeigen, dass Gottes Gebote und die menschengemachten Gebote zu unterscheiden sind. Nicht nur, dass die einen von Gott stammen und die anderen von Menschen ausgedacht wurden. Die menschengemachten Gebote führen zu einem vergeblichen Gottesdienst, da sie eine Reinheit vor Gott vorspielen, die eigentlich überhaupt nicht existiert. Was war denn das Problem zu den Zeiten, in denen Jesaja gepredigt hat? Als das vergleichsweise kleine Königreich Juda im Konflikt mit den Assyrern stand, mit dem Großreich der Assyrer, da gab es ebenfalls eine religiöse Elite, eine einflussreiche Gruppe im Volk, eine Gruppe von Propheten und Priestern, die im Volk nicht mehr das Wort Gottes verkündigt haben, sondern sie haben das Volk zu einer gewissen Religiosität angetrieben. Doch was war diese Religiosität? Was hat das Volk gemacht, was so verwerflich war? Was haben die Priester gelehrt, was so verwerflich war? Man muss sich das so vorstellen. Die Israeliten, die gingen in den Tempel und sie beteten. Doch dabei näherten sie sich Gott nur mit ihren Lippen. Wahrscheinlich haben sie wie die Heiden gebetet. Das war dann ein ganz großes Blabla. Sie haben dann ständig bestimmte Phrasen und Sätze wiederholt und auf Gott eingedrescht, als ob er ihnen jetzt irgendwas dafür geben müsste. Und sie wollten Gott mit bestimmten Formeln besänftigen oder ihm irgendetwas abverlangen, aber sie hatten kein Interesse daran, die Gebote Gottes zu halten. Sie hatten eine nach außen hin ganz besondere Frömmigkeit, weil sie gehen ja ständig in den Tempel und beten den ganzen Tag, aber ihr Herz, ihr Wesen, ihre Gedanken, ihre Liebe, das war alles fern von Gott. Sie wollten nur, dass Gott ihnen irgendetwas gibt. Und solche Dinge sehen wir noch heute in der Gemeinde Gottes. Solche Dinge sehen wir noch heute. Menschen wollen Gott zu irgendetwas bringen, indem sie formelhafte Gebete vor sich her sagen, ja sogar Befehle ausstoßen. Ihr Herz ist dann nicht nahe bei Gott, sondern nur bei dem, was sie von Gott haben wollen. Zum Beispiel, ich habe es oft erlebt, dass bei Charismatikern und Pfingstlern es Leute gibt, die hergehen und sagen zu Kranken, im Namen Jesu, sei gesund im Namen Jesu, ich befehle dir, werde gesund. Und sie denken, dass sie Gott irgendwie nahe wären oder eine bestimmte Frömmigkeit hätten, weil sie im Namen Jesu Befehle erteilen. Es geschieht ja im Namen Jesu. Doch ihr Herz ist nur bei dem, was sie sich selbst erbitten oder hier sogar befehlen. Das ist Heuchelei. Sie leben in einer Religiosität. Das ist nur Religion. Sie wollen Gott etwas vormachen. Sie wollen irgendetwas von ihm erreichen, indem sie formelhafte Gebete immer wiederholen. Indem sie sich Gebote aufrichten, die nur von Menschen sind. Indem sie Kategorien aufbauen, die in der Heiligen Schrift gar nicht zu finden sind, die Gott niemals gesagt hat. Und das ist Religion. Sie wollen sich selbst gerecht machen. Sie wollen etwas schaffen außerhalb von Gott, was ihnen irgendetwas gibt. Und das ist Heuchelei. Bei den Pharisäern war es Heuchelei, denn ihr Herz war nicht bei Gott, sondern bei ihrer eigenen wahnhaften Vorstellung, die gerechtesten und reinsten Menschen der Welt werden zu wollen. Was Gott wirklich gesagt hat, war ihnen egal. Lieber haben sie alle Becher geputzt, als ihr Herz von Sünde gereinigt. Liebe Gemeinde, es gibt einen Unterschied zwischen Religiosität, die nach außen hin fromm wirkt, und einem echten Glauben an Jesus Christus, der das Herz verändert und das Denken verändert. Und dieser Unterschied entscheidet über gottgefällige Anbetung und vergebliche Anbetung. Dieser Unterschied entscheidet über wahre Reinheit und Heuchelei. Und der Unterschied dazwischen, ob man Gott mit seinem Herz nahe ist oder nur mit seinen Lippen, entscheidet auch darüber, ob man in den Himmel kommt oder in die Hölle. Menschen, die innerlich nicht gereinigt wurden, die sich lieber an menschengemachte Gebote halten, als an die Aufforderungen des wahren Wortes Gottes, die können Gott nicht gefallen. Und auch ihr Gottesdienst kann es nicht. Die Pharisäer dachten aber, es ginge. Sie dachten sogar, dass ihre Sondergebote die echten Gebote Gottes schützen würden. Sie nannten das einen Zaun um das Gesetz machen. Sie hatten eine Vorstellung, dass ihre mündlichen Gebote, ihre Tradition wie ein Zaun um das echte Gebot Gottes stehen würden und es schützen würden. Doch Jesus hat ihnen gezeigt, dass das nicht so ist. Dass menschengemachte Gebote nur zu Scheinheiligkeit führen. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Die durch menschengemachten Gebote ersetzen Gehorsam gegenüber Gottes Wort durch Scheinheiligkeit. Das sind die Verse 9 bis 13. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt, zur Weihgabe ist es bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch, fortan nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Viele ähnliche Dinge tut ihr. Um zu zeigen, dass menschengemachte Gebote das Gesetz Gottes keineswegs unterstützen oder einen Zaun darum machen würden, sondern das Gegenteil bewirken, verwendet Jesus hier ein Beispiel. Er nimmt das bekannte Gebot aus den 10 Geboten, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Zusammen mit der Fluchandrohung, wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, der soll des Todes sterben. Und damit weist auch auf die Ernsthaftigkeit dieses Gebotes hin. Im Alten Testament stand die Todesstrafe darauf, Vater und Mutter nicht zu ehren, sondern zu fluchen. Wenn wir beginnen, Vers 9 zu lesen, dann fällt uns auf, dass Jesus die Pharisäer sogar anklagt, das Wort Gottes aufzuheben, um ihre eigenen Gebote aufzurichten. Es geht also nun darum, wirklich zu zeigen, die menschengemachten Gebote führen zur Scheinheiligkeit. Sie unterdrücken das echte Wort Gottes und schützen es nicht. Vers 11 und 12 sind ein bisschen komplizierter. Hier heißt es: Ihr aber lehrt so, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban. Das heißt, zur Weihgabe ist es bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte. Dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr, irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Was bedeutet das? Was ist Korban? Zur Zeit Jesu gab es die Möglichkeit, einen Eid auszusprechen und zu sagen, dass alle seine Verpflichtungen, zum Beispiel hier in diesem Fall, die Verpflichtungen, die man gegenüber Vater und Mutter hat, dass die Korban sind. Das bedeutet, man hat einen Eid gemacht, um zu sagen, dass alles, was man Vater und Mutter geben würde, nämlich worauf das Gebot hier zielt, ist, dass man Vater und Mutter auch noch im Alter versorgt mit finanziellen Mitteln, dass alle diese Dinge, die man Vater und Mutter geben würde, dem Tempel gestiftet werden. Das ist Korban. So heißt dieser Eid, Korban. Es geht also darum, die finanzielle Versorgung der Eltern aussparen zu können und stattdessen das Geld dem Tempel zu weihen. Man muss verstehen, dass das Geld, was dem Tempel geweiht ist, auch in die Tasche der Pharisäer gewandert ist. Und diese Lehre ist ebenfalls ein menschengemachtes Gebot und hebt den Gehorsam gegenüber Gottes Wort auf. Und nicht nur das. Sie hebt das Wort Gottes auf, denn wie Jesus in Vers 12 zeigt, wird diese Person gar nichts mehr für seine Eltern tun. Und dass diese Person flucht seine Eltern. Sie tut das, worauf die Todesstrafe steht im Alten Testament. Und die Pharisäer tun so, als wäre es Teil des Gesetzes Gottes, ein mündliches Gebot, was Mose am Berg Sinai hier hätte empfangen sollen. Und das alles läuft unter einem gewissen Deckmantel von Frömmigkeit ab, da man es ja für den Tempel spendet, aber somit auch den Pharisäern gibt. Und diese selbstbestimmte Frömmigkeit, das ist Scheinheiligkeit. So wie jede selbstbestimmte Frömmigkeit, die nicht aus dem Wort Gottes kommt, zu Scheinheiligkeit führt. In Vers 13 fügt Jesus noch hinzu, dass sie vieles solches tun. Das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, war nur ein Beispiel von vielen, wo sie das Wort Gottes aufheben durch ihre Menschengebote. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das ist die zentrale Aussage des gesamten Abschnittes. Wie kann sich ein Volk mit unreinen Lippen Gott nähern? Wie kann sich ein Volk Gott nähern, welches Gottes Wort gegen Menschengebote austauscht? Wie kann sich ein Volk Gott nähern, das an seiner eigenen Selbstgerechtigkeit, Scheinheiligkeit und dem eigenen verwerflichen Gottesdienst mehr interessiert ist, als am Wort Gottes festzuhalten? Wie kann sich ein Volk Gott nähern, das durch sein Handeln und durch sein Denken Gottes Gebote aufhebt? Meine Frage an euch heute Morgen ist: Sind wir nicht oftmals dieses Volk? Wie oft nähern wir uns Gott nur mit unseren Lippen und nicht mit unserem Herzen? Wie oft sind wir mehr auf unsere äußere Frömmigkeit bedacht als auf unsere innere Reinheit? Wie oft richten wir unsere eigenen Gebote auf und Gesetze, um unserer eigenen Selbstgerechtigkeit zu dienen? Wie oft fallen wir auf das ein, was die Pharisäer uns lehren, mit dem Finger irgendwie auf andere zu zeigen und uns noch irgendwie besser fühlen zu wollen als irgendjemand anderes, der vielleicht noch ein bisschen schlechter ist als wir? Wie oft sind wohl die Jünger Jesu darauf reingefallen? Wie in der Nacht auf dem See Genezareth, in Kapitel 6 vom Markus-Evangelium, wo Jesus sich ihnen zu erkennen gab und wir lesen, dass ihre Herzen verhärtet waren. Es ist leicht, auf uns selbst zu schauen, auf uns selbst zu hoffen und uns selbst irgendwie vor Gott zu stellen. Es ist so viel leichter für uns, dass wir unsere eigenen Gebote aufrichten, die verbergen, wer wir wirklich sind, anstatt uns im Lichte Gottes und im Lichte von Gottes heiligen und gutem Gesetz zu betrachten und uns einzugestehen, wer wir denn wirklich sind. Wir sind ein Volk von unreinen Lippen. Wir haben heute schon in der Schriftlesung von Paulus gehört, der weiß, wie einfach es ist, sich hinter seinem nicht existierenden Gesetz, seiner eigenen nicht existierenden Gerechtigkeit zu verstecken, sich hinter eigenen Geboten zu verstecken, anstatt sich einzugestehen, dass man mit Schmutz bedreckt ist, den die Sünde hinterlassen hat. Paulus schreibt im Philipperbrief: Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr, beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden erachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Vielleicht bist du heute hier. Du lebst seit vielen Jahren als Christ und stellst jetzt gerade vielleicht fest, wie lange du dich nicht mehr unter den Zuchtmeister des Gesetzes gestellt hast und wie lange du an Traditionen und Geboten festgehalten hast, die dir vorgegaukelt haben, dass du in dir irgendeine Selbstgerechtigkeit finden würdest. Vielleicht merkst du schon länger, dass du dich Gott nur noch mit deinen Lippen näherst und nicht mehr mit deinem Herzen. Vielleicht erachtest du schon länger nicht mehr alles für Dreck, anstatt Jesus Christus. Vielleicht bist du noch gar kein Christ, aber du verstehst nun, dass du dich Gott nicht durch deine menschengemachten Gebote nähern kannst, weil er dir deine menschengemachten Gebote nicht will, weil er diesen Gottesdienst als vergeblich empfindet. Und du fragst dich, wie du es schaffen kannst, kein Heuchler mehr zu sein, sondern Gottes Wort ernst zu nehmen. Als damals die Schriftgelehrten aus Jerusalem kamen, da kamen sie nicht, um von Jesus wirklich zu sehen, was Gottes Gebot fordert. Sie kamen, um Jesus zu begutachten. In ihrer Scheinheiligkeit erkannten sie seine göttliche Autorität nicht. In Jerusalem ergriffen sie ihn und ließen ihn hinrichten. Jesus von Nazareth starb an einem Kreuz, um die Antwort auf eure Sehnsucht zu werden. Ihr wollt keine Heuchler sein, sondern Gottes Gesetz ernst nehmen. Ihr wollt nicht mehr Sklaven der Sünde sein. Dann hört, was Gott durch den Propheten Jeremia verheißen hat, durch den Propheten Hesekiel. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Am Kreuz hat Jesus durch seinen Tod erwirkt, dass Gott uns diese Verheißung zusprechen kann. Es ist nicht unsere eigene Gerechtigkeit, Reinheit oder Heiligkeit, die uns mit Gott versöhnt. Wir sind ein Volk von unreinen Lippen und brauchen diese Verheißung Gottes. Für alle, die an Christus glauben, trug Christus ihre Heuchelei und ihre Scheinheiligkeit am Kreuz. Wenn ihr euer Herz bei Christus habt, dann ist es nicht mehr fern von Gott. Dann seid ihr wirklich rein. Amen.